Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, gibt's hier erstmal die guten Nachrichten. Im April dieses Jahres wurde bekannt, dass die Stadt Wedel einen weiteren Schritt in Sachen Mitarbeiterbindung und Gewinnung gehen wolle. Das Arbeiten in der Verwaltung sollte durch das Angebot einer 4-Tage-Woche attraktiver werden. Wie sieht es 3 Monate nach der Veröffentlichung des Vorhabens aus? Dazu befragte SAZ.de den verantwortlichen Fachbereichsleiter Jörg Amelung per Telefon. Er erklärt zunächst, wie der Ablauf bislang war. Sie haben Mitte Juni eine entsprechende Dienstvereinbarung unterschrieben. Seitdem könnten Interessierte Anträge für die 4-Tage-Woche stellen. Aktuell gäbe es 4 entsprechende Anträge, so Amelung, aber er gehe davon aus, dass es noch mehr werden, zumal er sich sogar selbst vorstellen könnte, dieses Modell zu nutzen. Amelung wertet es bislang als einen der erfolgreichsten Schritte für den Bekanntheitsgrad der Stadt, da fast täglich Anfragen reinkämen. Auch nimmt, und dies ist wohl das positivste Zeichen des Erfolges, die Zahl von Jobbewerbern zu, die zum Teil sogar ohne besondere Jobausschreibung Initiativbewerbungen einsenden. Dazu Amelung: Seit Sie als Vorreiter mit diesem Thema in den Medien seien, seien Sie als Stadt einfach hip. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 28. Juli. Ich bin Kirsten Stünkel und diese Themen habe ich euch unter anderem mitgebracht. Brennender Autofrachter in der Nordsee. Was wir wissen und was nicht. Und Großsiedlung Oberbillwerder. Hamburg baut einen Stadtteil gegen die Klimakatastrophe. Außerdem, Großfamilie fällt auf Fake-Ferienwohnung herein. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Die Fremantle Highway hatte ihre Reise gerade erst angetreten. Sie war mit knapp 3.800 Autos beladen auf dem Weg von Bremerhaven nach Ägypten und dann weiter nach Singapur. Jetzt liegt sie brennend und manövrierunfähig vor der niederländischen Küste. Welche Risiken birgt der brennende Autofrachter für die Nordsee? Und warum ist er eigentlich so schwierig zu löschen? Meine Kollegin Carolina Meyer-Schilf ordnet es für uns ein. Wie kam es denn überhaupt zu dem Feuer? Ist das schon klar?
Wie es zu dem Feuer an Bord der Fremantle Highway kam, ist derzeit noch völlig unklar. Es gibt Spekulationen darüber, dass die Akkus von geladenen E-Autos ursächlich sein sollen. Das bestätigt die niederländische Küstenwache im Moment aber noch nicht. Man weiß es schlicht nicht. Und es ist jetzt nicht seriös, darüber zu spekulieren.
Und wie ist der Stand jetzt? Was passiert mit dem Frachter?
Die Fremantle Highway ist ja jetzt durch Wind und Strömung von der Insel Ameland weggetrieben in Richtung Terschelling. Dort wird sie von Schleppern in Position gehalten. Da gibt es also eine Schleppverbindung, die auch noch hält, auch außerhalb des Schifffahrtsweges. Und die niederländischen Behörden machen jetzt gerade einen Aktionsplan, wie man weiter vorgehen kann. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass das Feuer von selbst irgendwann erlischt. Das wäre vielleicht das Beste, dann könnte man das Schiff in einen Hafen schleppen. Und die andere Variante ist, dass es sinkt. Das wäre natürlich die schlechteste aller Möglichkeiten.
Und wieso ist der Brand so schwierig zu löschen?
Dass der Brand jetzt so schwer zu löschen ist, das könnte wiederum an den E-Autos liegen, die dort auch geladen sind. Weil man an Bord von Schiffen Feuer normalerweise unter Deck mit CO2 bekämpft. Das bringt aber bei E-Autos nichts wegen der Lithium-Ionen-Akkus. Die produzieren selber Sauerstoff, während sie verbrennen und da ist das CO2 dann nutzlos. Man müsste hier mit Wasser löschen, was man nicht tut, weil das Schiff ohnehin schon Schlagseite hat und durch das Löschwasser dann endgültig kentern könnte und das will man natürlich unbedingt vermeiden.
Carolina, kannst du uns einordnen, was die größten Risiken konkret für die Küsten sind?
Das größte Risiko fürs Wattenmeer wäre tatsächlich, wenn der Rumpf jetzt durch die Hitzeeinwirkung, das Schiff brennt ja auch schon seit der Nacht zu Mittwoch, instabil wird oder das Schiff auch sinkt und dadurch die Treibstofftanks undicht werden und das geladene Schweröl, mit dem das Schiff fährt, das sind ja variieren auch die Auskünfte, aber es sind mehrere tausend Tonnen ins Wasser gelangen und damit dann auch an die Küsten.
Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen warnte vor einer Umweltkatastrophe ungekannten Ausmaßes, sollte das Schiff sinken. Dann könnten große Mengen Treibstoff und weitere umweltschädliche Schadstoffe aus der Ladung des Frachters das empfindliche Ökosystem der Nordsee großflächig verschmutzen, erklärte sie am Donnerstag. Wie ist denn der aktuelle Stand? Können schon Folgen ausgemacht werden, also auch besonders für Schleswig-Holstein?
Der Frachter liegt ja jetzt ungefähr 16 Kilometer nördlich von Terschelling. Das heißt, er ist ein bisschen weiter abgedriftet, weiter weg von der schleswig-holsteinischen Küste. Sollte Schweröl ins Wasser gelangen, ist es eine Frage von Wind und Strömung und auch Gezeiten, wohin das Öl treibt. Es wird sicherlich die niederländische Küste und die ostfriesische Küste betreffen. Und inwieweit es in Schleswig-Holstein ankommt, kann man jetzt noch nicht sagen.
Das war Carolina Meyer-Schiff. Nun kommen wir zu unseren Klimanachrichten. Das Klima-Update aus SH. Längst sind die Folgen des Klimawandels spürbar. Die Städte müssen sich einstellen auf Sturzfluten und Extremhitze. Hamburg will vormachen, wie es geht. Und zwar mit der geplanten Großsiedlung Oberbillwerder. Da soll ein Musterbeispiel für Klimaresilienz geschaffen werden. So versprechen es jedenfalls die Planer. Herzstück der Strategie ist der sogenannte Grüne Lob, ein Ring aus Grünflächen und Wassergräben. Eine eierlegende Wollmilchsau, schwärmte Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen am Mittwoch bei der Vorstellung des Konzepts. Was Kerstan meint, der Grüne Lob ist Freizeitgebiet und Erholungsfläche für die bis zu 15.000 Bewohner sowie auch Naturraum für Mensch, Pflanzen und Tiere. Und der Ringpark mit 160.000 Quadratmetern Fläche soll den neuen Großstadtteil zugleich vor katastrophalen Überschwemmungen bewahren. Dazu sagt auch Kerstan, im Grünen Lob solle das Oberflächenwasser bei Starkregen verdunstungsfördernd aufgefangen werden, um Temperaturen auszugleichen und für eine Durchlüftung des gesamten Stadtteils zu sorgen. Heißt also, regnet es mehr, als die Graben abführen können, werden die Randbereiche des Rings bewusst geflutet, damit die Wassermassen nicht auf die Wohngrundstücke gelangen oder die Kanalisation überfordern. Das Projekt Oberbillwerder markiert eine Besonderheit der Hamburger Stadtentwicklung. Erstmals nämlich seit Jahrzehnten will der Senat wieder einen ganzen Stadtteil auf der grünen Wiese hochziehen. Auf 118 Hektar nördlich der S-Bahn-Station Allermöhe sollen ausgedehnte Wiesenflächen überbaut werden, um 6.000 bis 7.000 Wohnungen zu schaffen und Gewerbe für 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze anzusiedeln. Das Großquartier erhält eine weitgehend autarke Infrastruktur, einschließlich einer Hochschule, mehrerer Schulen, Kitas, einem Schwimmbad und weiteren Freizeiteinrichtungen sowie einer teils eigenen Energieerzeugung. Bemerkenswert, die Planer denken sich Oberbillwerder weitgehend autofrei. Nicht alle sind von dem Vorschlag überzeugt. Umweltschützer zeigten sich wenig begeistert vom Konzept. Malte Siegert, Chef des Hamburger NABU, reagierte reserviert auf die Pläne. Die ausgewiesenen Grünflächen reichten nicht aus. Er bezweifle, dass der Grüne Lob überhaupt einen ökologischen Mehrwert haben werde. Sind die Hundstage heiß, bleibt's im Winter lange weiß? Oder sind die Hundstage voll Sonnenschein, wird das Jahr recht fruchtbar sein. Habt ihr diese Bauernregeln schon einmal gehört? Als Hundstage gelten in Europa die Tage zwischen dem 23. Juli und dem 23. August. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Bislang starten die Tage ja eher kühl und durchwachsen. Tatsächlich zeigen Wetterstatistiken, dass es ausgerechnet in der Kernzeit der Hundstage, also nämlich im Raum zwischen dem 28. Juli und dem 7. August, in Mitteleuropa unbeständige Wetterlagen gibt. Hitzeperioden häufen sich hingegen auch außerhalb dieser Phase. Die heißesten Tage gibt es mittlerweile eher Anfang Juli. Die meteorologische Bedeutung der Hundstage ist also hinfällig. Der Name bezieht sich nicht auf das beliebte Haustier, wie Elisabeth Brunbauer vom Deutschen Wetterdienst erklärt. Der Name leite sich vom Sternbild Großer Hund ab. Der Hauptstern sei Sirius. In Deutschland kann der Aufgang des Sirius mittlerweile erst Ende August beobachtet werden. Dass das Sternbild gelegentlich mit bestem Sommerwetter einhergeht, ist also eher Zufall. Aber was kann denn an verregneten Tagen in Schleswig-Holstein noch so gemacht werden? Wir haben für euch ein paar Tipps zusammengestellt. Die Links findet ihr in den Shownotes. Nun kommen wir zu den weiteren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. 5,5 Stunden Anfahrt aus Berlin und dann noch die WDR-Fähre. Ziemlich erschöpft kam Familie Fleischer am vergangenen Samstagmittag auf der Insel Föhr an. 4 Kinder und 4 Erwachsene freuten sich auf die schicke Ferienwohnung in der Strandstraße in Wiek auf Föhr. Doch die Vorfreude wandelte sich schnell in Entsetzen, als klar wurde, die Wohnung ist schon vermietet. Denn der Vermittler der Wohnung hatte sie auf die Seite tripadvisorholidays.com gelotst. Offensichtlich eine Fake-Seite. Viele Tipps und Hilfe bekamen die Fleischers von zahlreichen Einheimischen via Social Media. So wurde auch Dirk Röhlke und Amrei Schnock von der Lüttenblick GbR auf Föhr auf die verzweifelte Lage aufmerksam. Und sie verschafften der Familie 2 kostenlose Übernachtungen in ihrem Apartment im Haus Butter bei die Fische am Südstrand. Das Geld, was sie bereits vorausbezahlt haben, wird die Familie wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Allerdings gäbe es die Möglichkeit für Menschen, die Opfer eines solchen Betrugs werden, beim Weißen Ring in akuten Notlagen eine finanzielle Hilfe zu beantragen. Gülcin Kaya vermittelt Ferienwohnungen auf Föhr und rät, bei Buchungsbestätigungen genau hinzuschauen. Die Menschen müssten hellhörig werden, wenn Geld auf obskure Konten überwiesen werden soll. So ärgerlich wie das alles sei, hätte es doch noch eine tolle Wendung genommen, sagte Steven Fleischer und fügt schmunzelnd hinzu, sie käme nächstes Jahr auch wieder. Die ganze Geschichte lest ihr auf saz.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Am Sonntag können wir uns auf das nächste WM-Spiel freuen. Das nächste Spiel der deutschen Frauenmannschaft findet am Sonntag um 11.30 Uhr gegen Kolumbien statt. Bleiben wir auch noch mal beim Fußball. Heute um 20.30 Uhr empfängt der HSV den FC Schalke 04 und morgen ist St. Pauli beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast, Holstein Kiel bei Eintracht Braunschweig. Alles, was ihr zur Saison 2023-24 der zweiten Bundesliga wissen solltet, hat mein Kollege Luca Sixtus zusammengetragen. Und zum Schluss schauen wir nochmal, was noch wichtig wird. Ausblick. Autofahrern in Deutschland steht nach Einschätzung des ADAC eines der schlimmsten Stauwochenenden der aktuellen Feriensaison bevor. Erste Auswirkungen dürfte man demnach bereits heute Nachmittag in Schleswig-Holstein und Hamburg spüren. Im Norden müssen sich Autofahrer vor allem auf der A7 südlich und nördlich des Elbtunnels auf Staus einstellen, kündigt auch der ADAC an. Auch in Richtung Skandinavien braucht man auf der A7 ein dickes Zeitpolster. Und auch auf der A1 werden Fahrer viel Geduld brauchen. Laut des ADAC soll es auf der Strecke in Richtung Lübeck zu weiteren Behinderungen kommen. Wer die Möglichkeit hat, flexibel zu reagieren, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Geeignete Wochentage seien Dienstag bis Donnerstag, teilt auch der Automobilclub mit. Unser Veranstaltungstipp. Kennt ihr diese Stimme?
Ihr Süßen, am 29.07. spielen wir auf Sylt. Kommt vorbei, ich freue mich drauf. Ich freue mich aufs Meer. Ich bin immer gerne am Meer. Ich bin gerne mit den Füßen im Sand und mit dem Wind in den Haaren unterwegs. Und freue mich sehr, wenn wir uns da sehen und es uns richtig schön machen. Also, es gibt noch ein paar Restkarten. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch.
Genau, das war Sarah Connor. Heute und morgen ist nämlich das Sylt Open Air. Heute Abend startet ab 19.30 Uhr Scooter. Morgen ist um 19.30 Uhr Sarah Connor auf der Bühne zu sehen. Tickets für beide Konzerte gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen auf der Insel sowie online auf sylt-openair.com. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr natürlich auf saz.de nachlesen und auch kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast klicken. Habt ein schönes Wochenende.